Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Media Port in Dortmund.
Was folgt daraus? Investiert in die Armutsregion. Aber die KI ist ein Faktum, den es gibt, aber sie ist noch nicht ganz so schlau in allen Dingen wie wir. Also wenn jemand Ursula Willeke kennt in Höxter, bitte unbedingt mir schreiben.
Wir sind eingeschüchtert von so viel akademischer Kompetenz. Professor Dr. Günther Kühn ist bei uns. Und deswegen fasse ich auch kurz, was wir zu Ihren Gunsten vorliegen haben, weil es so wahnsinnig viel ist. Wir könnten ja mittlerweile auch eine Laudation nach der nächsten nehmen, die gehalten worden ist bei den verschiedenen Wissenschaftspreisen, die Sie gewonnen haben. In unserer Gegend, die so viel mit Tauben zu tun hat, konnte er beweisen, wie klug Tauben sind. Sie können sich mehr als 700 Symbole merken und Schrift auseinanderhalten. Er weiß aber auch, was es für das Gehirn bedeutet, dass ein Embryo in einer späteren Phase der Schwangerschaft den Kopf auf die rechte Seite legt. Und er warnt uns alle vor den Dinosauriern, die wir uns in die eigene Wohnung holen, wenn wir nicht aufpassen.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer
Lensing Media Port in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddeus. Heute zu Gast Onur Güntekin.
Manches passt wirklich nicht zusammen bei dem Herrn Professor. Es ist Zeit seines Berufslebens Psychologe, wollte aber beim besten Willen niemand zum Therapieren auf dem Sofa liegen haben. Er weiß besser als viele andere, wie das Organ beschaffen ist, das den Menschen zur klügsten Kreatur auf dem Planeten macht. Nennt aber als Lieblingsfilm Forrest Gump, also die Geschichte eines sympathischen Dummkopfs, die 6 Oscars gewonnen hat. Was ist Ihnen denn nun lieber, Herr Professor, größter Geist oder Forrest Gump, der Apple erfindet, ohne es zu wissen?
Beides eigentlich, und irgendwie passt das auch zusammen. Forrest Gump in seiner wahrscheinlich eingeschränkten Intellektualität war gleichzeitig ein so kluger Mensch. Er hatte eine so unglaubliche soziale Intelligenz, wie viele andere Menschen mit einem viel höheren IQ wahrscheinlich gar nicht. Also eigentlich war er gar nicht so dumm, oder?
Life is a box of chocolate. Er da sitzt und das alles sortiert. Und der rührendste Moment in dem Film ist, wenn er selber erkennt oder wenn er, weil man die ganze Zeit fragt, merkt er denn nicht? Mhm. Er muss doch merken, dass er nicht so schlau ist wie die anderen oder weniger klug. Und dann, als ihm klar wird, dass er einen Sohn hat, da merkt man, welcher Druck auf ihm liegt, dass er die ganze Zeit gewahr ist. Ich bin eigentlich...
Das ist ein sehr rührender Moment. Das ist
ein unglaublich anrührender Moment. Deswegen, ich habe das total verstanden, dass Sie Forrest Gump so wahnsinnig gerne mögen. Beschäftigen wir uns erstmal, Herr Professor Güntekin, mit Ihrer Lebensgeschichte. Welcher Tatsache wir zu verdanken haben, dass Sie tatsächlich heute hier sitzen und nicht ganz woanders auf der Welt, wo Sie auch sitzen könnten und Professor sein könnten. Sie sind mit
4 Jahren.
Mit 4 Jahren.
Mit 4 Jahren bekam ich Polio und das sah dann sehr schlecht aus. Ich kam an die eiserne Lunge und eigentlich waren alle der Meinung, das war's. Aber irgendwie war es das dann doch nicht. Und dann haben meine Eltern sich erstmal um mich gekümmert anschließend, haben auch alles getan, dass ich so Gymnastik bekam und so weiter und so fort. Aber es war kein richtiger Fortschritt da. Und dann war mein Onkel zu dieser Zeit in Hamburg Praktikant in einer Architekturfirma. Und der las dann in der Zeitung, dass im Weserbergland in Höxter eine Klinik aufgemacht hatte für Kinder mit Polio. Und die hätten sagenhafte Erfolge und neue Techniken und so. Das hat er uns dann nach Hause geschickt. Ich kann mich sogar noch an diesen Zeitungsausschnitt erinnern. Konnte natürlich weder lesen noch irgendwas verstehen, aber das Bild habe ich noch in Erinnerung. Und sagte, das sollten wir mal probieren. Und so kamen meine Eltern dann zu ihm nach Hamburg, von da nach Höxter. Dann haben sie mich vorgestellt und die Ärzte sagten, das ist gut, den nehmen wir. Das wird aber länger dauern. Ob sie eine Krankenversicherung hätten, hatten sie nicht. Ob sie 10.000 Mark hätten, hatten sie auch nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, dann tut's uns leid. Mein Onkel fuhr also dann mit uns zurück nach Hamburg, erzählte das am Tag danach seinem Chef. Der erzählte das seiner Frau und die sagte, na, so geht das nicht. Sie rief die Bild-Zeitung an und sagte, hier ist ein Türkenjunge, der braucht Hilfe und ich möchte, dass sie eine Kampagne machen. Und dann wurde gleich ein Journalist geschickt, der machte ein rührendes Foto von mir und von den Eltern und Verzweiflung und so weiter. Und innerhalb von 24 Stunden waren 10.000 Mark zusammen. Deshalb sitze ich hier. So kam ich nach Deutschland.
Hat das denn Ihre Beziehung zur Bild-Zeitung geprägt?
Ja, ein bisschen schon. Also ich muss sagen, ein bisschen. Ich bin sehr viel milder.
Also Sie sind nicht schroff, weil Sie sagen, das, die haben mir mal geholfen.
Ja,
also.
Natürlich. Das ist biografisch absolut in Weichenstellung.
Aber dann ist das so ein Hin und Her tatsächlich für Sie gewesen? Also zwischen der Türkei und Deutschland. Wann würden Sie denn sagen, hat sich das für Sie so gedreht, dass Sie heute hier sitzen und ein deutscher Wissenschaftler sind und dass das natürlich heute unhinterfragt ist?
Das ist unhinterfragt. Ich fühle mich sehr wohl in Deutschland. Aber wenn man mich nach meiner Heimat fragt, würde ich eigentlich sagen, meine Heimat ist immer da, wo meine Frau gerade ist. Also es wäre jetzt Bochum, nicht Dortmund. Das wird vielleicht.
Aber so weit weg, echt?
Ja, genau. Aber wir halten es aus. Aber ich glaube, Heimat ist ein sehr schillernder Begriff. Musik kann Heimat sein, vieles kann Heimat sein. Ich fühle mich in der Türkei sehr wohl, ich fühle mich in Deutschland sehr wohl. Aber ich fühle mich eigentlich an vielen Orten sehr wohl. Aber ich bin sehr gerne in Deutschland, wirklich sehr gerne.
Ihre Frau war Ihre Kommilitonin, oder?
Ja, sie hat was anderes studiert, sie hat was Richtiges studiert, nämlich Wirtschaftswissenschaften. Aber sie war ein paar Semester über mir. Aber so kam es dann, ja. So kam ich nach Deutschland und blieb hier.
In Bochum?
In Bochum erstmal, genau.
Und Sie haben versucht, Ihre Frau in die wunderbarsten Geheimnisse der türkischen Küche einzuführen und sie von Sushi zu überzeugen.
Ja, das ist nicht so ganz gelungen. Aber ich meine, sie macht wunderbares Essen. Sushi ist es nicht.
Also, aber Sushi mag sie überhaupt
nicht? Nee, Sushi mag sie nicht. Ich glaube, sie hat es noch nie so richtig probiert. Es ist mehr so eine Art Abneigung gegen rohes Fleisch mit kaltem Reis.
Wenn Sie es so sagen, klingt es aber auch furchtbar.
Ja, genau.
Sie haben eine Karriere hingelegt, eine wissenschaftliche Laufbahn genommen. Herr Günther Kühn, die ist weltumspannend, muss man sagen. Also Sie haben in Bochum angefangen zu studieren. Sie haben, wenn ich das richtig weiß, hier promoviert.
Genau.
Und dann Paris.
Paris, genau. Das war eine sehr schöne Zeit. Also nicht so furchtbar lange, aber eine sehr schöne Zeit. In einem sehr, sehr bekannten Labor. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Und dann nach San Diego, ein ganz toller Chef auch, sehr schwieriger Mensch, aber toller Wissenschaftler.
Schwieriger Mensch, wie hat er Sie angeschrien oder warum sagen Sie
das? Also, nee, angeschrien nicht, aber er ließ einen wissen, was er jetzt kurzfristig von einem hält. Nämlich gar nichts. Also wenn irgendetwas nicht lief.
Aber das ist ein Amerikaner,
oder? Das war ein Amerikaner, genau. Aber das war eine ganz tolle Zeit in San Diego, weil ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie professionelle Wissenschaft geht. Also Deutschland war ja damals ein reiches Land, ohne jeden Zweifel ein reiches Land. Aber ich sage immer, ein Land, das seine klügsten Menschen umbringt, wird mit Dummheit für zwei Generationen bestraft. Und da waren wir noch in dieser Zeit. Und in den USA waren viele von den Menschen, die entkommen sind aus Deutschland, hingegangen. Es war eine unglaublich intellektuelle Atmosphäre. Und vor allen Dingen in Deutschland war es sehr bürokratisch und langsam. Und dort ging alles wahnsinnig schnell. Und auf eine sehr professionelle Art und Weise. Das hat mich sehr geprägt. Viel mehr als Paris.
Mich wundert, dass man da aus San Diego weggeht. Weil ich erinnere mich, es ist, glaube ich, der Nobelpreisträger am Institut für Kohlenstoffforschung. Der ist auch aus La Jolla bei San Diego. Also ein traumhaft schöner Ort. Ich glaube, Julia Roberts hat da eine Villa. Alle möglichen Prominenten haben da eine Villa, weil es so atemberaubend schön ist. Und da ist er nach Mülheim an der Ruhr gegangen. Mhm. Und Sie sind etwas schöner nach Konstanz an Bodensee, aber Sie sind da weggegangen. Wie kann man, warum macht man sowas?
Ja, das, weil man eben auch eine Frau an seiner Seite hat und das Leben und Kinder. Und das Leben ist halt nicht nur ein Wunschkonzert, sondern ein Kompromiss. Dann hatte ich einen tollen Job angeboten bekommen in Konstanz. Aber ich weiß ganz genau, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen, ich saß im Flugzeug und dachte, jetzt sind alle Farben weg. Also das war so mein Grundgefühl damals. Aber nach einem...
Danke, Schatz.
Ja, jetzt ganz genau. Aber nach ein paar Jahren, ich war für einen Kongress wieder in den USA, das war im November in Washington. Es war ein sehr, sehr kühler, nasser Tag. Ich habe einen Kollegen getroffen, wir dachten, ey Mensch, trink mir irgendwo einen Kaffee. Dann gingen wir zu McDonald's, weil sonst gab es nichts. Und es war sehr kalt und viele sehr arme Menschen hielten sich an einem kalten Becher Kaffee fest und tranken alle zwei, drei Minuten einen winzigen Schluck, um dort bleiben zu dürfen. Und auf dem Weg zurück ging ich an ganz vielen Menschen vorbei, die so in Müllsäcke eingekleidet waren und sich auf die warmen Abluftschächte der Hotels legten, damit sie nicht so kalt ist. Und da wusste ich plötzlich, ich bin Europäer. Das ist es nicht. Das ist ein gutes Gefühl gewesen.
Friedrich, möchtest du noch mal sagen, wenn ich das Stichwort McDonald's erwähne, was du
zu dir gerade
gesagt. Was du mir zutraust. Oder ja. was
ich habe gesagt, es gibt Menschen, mit denen kann man sich auch bei McDonald's noch blamieren.
Ja, genau. Und
aber komischerweise hast du dabei meine Richtung. Im letzten Moment.
Also, wolltest du dir auf die Zunge beißen, ist dir leider nicht gelungen. Schade. Aber sie kommen zurück nach Deutschland. Die Sache, die Nicoletta vorgelesen hatte, ich habe auch zu Anfang gestutzt. Ich habe gedacht, oh, irgendwas ist bei uns, haben wir falsch oder ich habe was falsch gelesen. Wieso Psychologie ist ja ein Biologe. Psychologie, Nicoletta hat es vorgelesen, stelle ich mir tatsächlich so vor, egal ob es jetzt eine Couch ist, aber man kommt zu jemandem wie Ihnen rein und dann wird einem mit einer Angststörung geholfen, mit einer Verhaltensauffälligkeit, schlimmer mit einer Psychose oder keine Ahnung, was da nicht alles geht. Das haben Sie aber nie gemacht.
Das habe ich nie gemacht, das wollte ich auch nie tun. Das liegt an einem Buch, das wir in der Türkei im Gymnasium gelesen haben. Wir hatten dort Psychologie als Fach. Und zwar nicht so als Wahlfach, sondern als Fach, das jeder nehmen musste. Und im Nachhinein weiß ich, dass wir ein ganz tolles Lehrbuch hatten. Dazu noch eine sehr hübsche Lehrerin. Das kann natürlich auch eine gewisse Affinität für das Fach erzeugen. Und im Nachhinein, wenn ich heute das Buch so durchblättere, stelle ich fest, das ist eine sehr moderne Psychologie gewesen. Auch sehr biologisch, sehr viel mit Gehirn und Evolution. Das war viel moderner als die Psychologie, die ich dann an der Uni kennenlernte. Und ich fragte mich dann immer, ich fragte auch in den Seminaren, also die Fragestellungen, die wir hier bearbeiten, könnte man die nicht vielleicht noch effizienter beantworten, wenn wir zusätzlich das Gehirn untersuchen würden? Und dann war die Antwort immer, Psychologie und Gehirn, wo ist denn da die Verbindung? Und das zog sich eigentlich viele Jahre, eigentlich meine ganze Generation ist dadurch gekennzeichnet, dass ich von vielen Kollegen teilweise so, du bist ein netter Kerl, du machst auch gute Forschung, aber eigentlich bist du gar kein Psychologe. Ich sagte, doch, ich bin Psychologe, mich interessiert alles in der Psychologie, aber ich bin der Meinung, das Gehirn gehört zur Psychologie dazu. Und so kam es.
Ja, aber Psychologie heißt, wenn man die Übersetzung anguckt und man übersetzt das in so ja, mehr oder weniger was Altdeutsches, da heißt es Seelenkunde. Mhm. Also die Lehre vom Verhalten und vom Erleben von Menschen. Und wenn bei Seelenkunde, da würde ich natürlich normalerweise auch sagen, ja, was soll da die Biologie, wieso muss da das Gehirn aufgeschnitten werden, was soll ich da mit dem Computertomographen machen? Die Seele kann ich ja nicht angucken.
Das stimmt, wenn es die Seele gäbe, wäre das jetzt ein echtes Problem. ich würde Folgendes darauf antworten wollen. Die Psychologie ist eigentlich ein sehr experimentelles Fach. Und sie möchte verstehen, wie Lernen funktioniert, wie Gedächtnis funktioniert, wie Wahrnehmung, Motivation, wie all diese Dinge funktionieren. Und das sind Dinge, die man mit Verhaltensexperimenten mit Menschen untersuchen kann. Aber man kann sie zusätzlich auch mit Gehirnforschung untersuchen. Und die beiden verschränken sich und passen ganz wunderbar zueinander. Und das ist mein Zugang. Und das fand ich immer einen guten Zugang zur Psychologie. Aber mich interessieren wirklich echte psychologische Themen. Also Kognition, wie das Denken funktioniert. Das sind Urthemen der Psychologie. Wenn man jetzt bei der Psychologie immer nur an klinische Psychologie geht, also um therapeutische Prozesse, dann pickt man sich natürlich einen wichtigen Zweig der Psychologie heraus, der mich nie so besonders interessiert hat. Mich hat wirklich mehr an die Grundlagen interessiert. Deshalb kam ich ja nach Deutschland. Die Psychologen sagen ja immer, wir haben es erfunden, die Deutschen. Wilhelm Wundt, der hat es erfunden. Und ich dachte, ich kann Deutsch. Die Psychologen in Deutschland, die wissen das alles viel besser. Also gehe ich dahin. Und so war das.
Waren Sie aber enttäuscht?
Da war ich sehr enttäuscht. Da wollte ich wirklich weg. Und da hat mir ein Professor das akademische Leben gerettet, der genau die Sachen machte, die ich toll fand. Und bei dem habe ich alle Kurse belegt, habe dann auch bei ihm Diplomarbeit gemacht und später Doktorarbeit gemacht. Ohne den hätte ich vielleicht die Psychologie damals verlassen, was im Nachhinein sehr schade gewesen wäre.
Also müssen wir einmal festhalten, Sie sind mit 6 nach Deutschland gekommen, genau. Waren ein knappes Jahr im Krankenhaus,
genau.
Ohne Eltern.
Ohne Eltern und konnte dann hinterher kein Türkisch mehr, aber Deutsch.
Sie sind dann aber in Deutschland auch zur Schule gegangen?
Genau. Meine Eltern holten mich dann ab und die konnten wiederum kein Deutsch, aber Türkisch.
Ja.
Aber irgendwie findet man zueinander. Und dann bin ich in die Grundschule gekommen und dann habe ich das Gymnasium angefangen in Baden-Baden. Inzwischen konnte ich natürlich wieder Türkisch. Und auch Deutsch.
Wie natürlich. Haben Sie das gelernt?
Das Deutsch habe ich ja in der Klinik gelernt. Und dann natürlich in der Schule immer weiter genutzt und gelesen und so weiter. Und das Türkische, das kam ja wieder. Mhm. Also das konnte ich nicht mehr aktiv aktivieren, aber das war jetzt ein schneller Lernprozess. Bloß das Türkische, das ich sprach, war das Türkisch eines Kindes, das nur in der Familie Türkisch sprach. Mhm. Und im Gymnasium in der Türkei, ich bin mit 13, wir sind alle zusammen zurückgezogen.
Alle zusammen heißt noch Ihre Schwester?
Genau, alle zusammen zurückgezogen in die Türkei. Und im Gymnasium, das war ein sehr gutes Gymnasium, war ich natürlich geschockt, weil ich hatte auch in Deutschland nicht besonders gute Noten, aber ich wollte sicher eine Sicherheitsmarge zum Sitzenbleiben haben. Das war mein einziges Ziel. Und in der Türkei funktionierte das nicht, weil ich wäre augenblicklich sitzen geblieben. Mhm. Die Sprachen sehr viel komplexer. Dann ist das Türkische eine Sprache, die sich sehr schnell, viel schneller weiterentwickelt, weil es eine bestimmte Kommission gibt, die dann auch das Türkische umarbeitet. Vieles kannte ich nicht und Begriffe kannte ich nicht und habe dann quasi um mein schulisches Leben gekämpft. Und das hat mich sehr verändert. Ich glaube, sonst wäre ich nicht Professor geworden.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Und haben Sie denn Deutschland auch vermisst?
Absolut.
Als Kind?
Ich habe Deutschland natürlich vermisst. Aber das ging so schnell, dass ich mich auch in der Türkei wohlgefühlt habe, dass ich eigentlich hätte in der Türkei bleiben wollen, wenn die Psychologie, der Psychologieunterricht in türkischen Universitäten besser gewesen wäre. Und aber für die Psychologie bin ich nach Deutschland gekommen. Aber das fühlte sich auch warm an, das fühlte sich gut an.
Aber weil Sie jetzt gerade so gesagt haben, ich wäre sonst nicht Professor geworden. Wir reden ja heute viel darüber, was sollten junge Leute wissen, wissen junge Leute genug? Dann gibt es Leute, die sagen, in der Schule lernen heute die Kinder mit Mühe noch lesen und schreiben, wenn überhaupt. Sie sagen, wenn ich mich da nicht verändert hätte, wäre ich nicht Professor geworden. Was ist denn da passiert?
Da ist passiert, dass ich eine Arbeitsethik entwickelt habe. Und dass ich wusste, dass ich die Dinge gründlich machen muss. Dass ich mich nicht durchschummeln kann durch die Schule. Ich hatte mich bis dahin immer durch die Schule durchgemogelt. Ich bin nie ohne einen Spickzettel in eine Klausur gegangen. Ich habe immer die Hausaufgaben von den Mädchen abgeschrieben, die so nett waren, sie mir zu geben, vor der Klasse und so weiter und so fort. Ich habe mich immer durchgemogelt. Und in der Türkei reichte das nicht, weil der Stoff zu anspruchsvoll war, weil es zu schnell voranging und weil mir natürlich am Anfang die Sprache in ihrer Komplexität fehlte. Und der Mathelehrer, den wir hatten, den ich einen ganz tollen Typ fand, der jemand war, der jeden förderte, aber nie akademische Kompromisse machte. Das heißt, er wollte, dass wir gute Noten kriegen, hat aber uns nie einen Punkt geschenkt. Aber er war auch nie unfair. Und der sagte mal, ihr arbeitet alle nicht. Das ist das Problem. Ich war gerade beim Arzt. Ich habe eine Magenentzündung. Das habe ich alles euch zu verdanken. Weil ihr habt so viel Talent, aber ihr arbeitet nicht. Haben alle protestiert. Wie sollen wir denn noch arbeiten? Unser Leben besteht praktisch nur aus Arbeit. Wir arbeiten, bis wir ins Bett gehen, dann stehen wir auf und arbeiten. Mehr geht doch gar nicht. Er sagte, ihr arbeitet doch gar nicht richtig. Wisst ihr, was Arbeiten bedeutet? Ihr habt einen Zettel und einen Stift. Und wenn ihr auf die Toilette geht, sagt ihr minus eine Minute. Wenn ihr ein Lied im Radio hört und nur das Lied hört, minus drei Minuten. Wenn ihr einen Moment aus dem Fenster guckt, minus zweieinhalb Minuten. Und dann rechnet man nach, auf wie viel Arbeit ihr kommt. Ich habe damals an der Uni, bin ich auf 14 Stunden gekommen, sagt. Und ich dachte, 14 Stunden, ist doch trivial. Ich arbeite 16 Stunden. Dann habe ich das gemacht und kam auf 8 Stunden irgendwas. Das war ein Schock. Und dann habe ich mich hochgearbeitet. Auf 14 Stunden 25. Da war ich richtig stolz. Ich habe ihn geschlagen, mein Mathelehrer.
Wow, das war auch ein Ehrgeiz. Es klingt streng.
Ja. Ist sehr streng.
Und vor allem, sind Sie denn dann heute streng mit Leuten? Nehmen wir mal an, diese Beispiele gibt es ja. Murat, 27 Jahre alt, geboren in Dortmund, aber spricht komisch Deutsch, weil er nicht so richtig Bock hat. Sind Sie dann streng mit dem oder Murat?
Ich bin konzentriert? Immer viel strenger als mit anderen.
Also das würden Sie nicht machen? Würden Sie
nein, sagen, na Quatsch, natürlich nicht. Also ich weiß ja nicht, wie das Leben von Murat verlief, also der jetzt als fiktiver Mensch hier halten muss. Nein, ich bin zu anderen in der Regel gar nicht so furchtbar streng. Aber ich möchte den Menschen in meinem Labor auch eigentlich das vorleben, die Arbeit und die Begeisterung vorleben. Und im Grunde glaube ich nicht, dass man, wenn man sagt, arbeitet mehr, dass das funktioniert. Man muss es vorleben. Also wenn der Chef all das macht, was er gerne von seinen Leuten möchte, respektvoll miteinander umgehen, arbeiten, interessiert sein, motiviert sein, dann braucht man nicht viel zu sagen, dann funktioniert das.
Wo ist Ihr Labor jetzt? Also Sie sind,
ich bin wieder
ja
in
eigentlich
Bochum.
Schon, ja?
Genau, ich bin wieder nach Bochum zurückgekommen. Nachdem ich in Konstanz habilitierte, habe ich mich dann auf alles beworben, was ich bewegte. Und da war Bochum dabei. Und dann habe ich mich beworben. Meine Frau und ich haben dann noch so überlegt, ist es eine gute Idee, zurückzukehren? Weil man denkt, es ist alles noch so wie früher, aber es ist es nicht mehr. Die anderen wiederum denken, man ist noch der gleiche wie früher. Das ist man ja auch nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich käme in die Fakultät zurück, in der ich Student war und Doktorand, nehmen die mich überhaupt ernst. Aber das hat alles super geklappt. Und es gab verschiedene Möglichkeiten, von Bochum wegzugehen, aber Bochum hat mir immer so tolle Angebote gemacht und es war so toll. Und ich bin sehr gerne in Bochum, wirklich sehr, sehr gerne.
Und haben Sie auch gegen die Rente dann entschieden erstmal? Oder?
Das stimmt, ich habe 3 Jahre verlängert.
Mhm.
Das ist im Sommer nächsten Jahres, ist es zu Ende. Und dann bekomme ich, wohl mit größter Wahrscheinlichkeit, die Fakultät hat zugestimmt, das Rektorat muss noch unterschreiben, sowas wie eine Seniorprofessur. Das heißt, ich muss dann nicht mehr in die Fakultätsratssitzung, ich muss keine Lehre mehr machen, aber ich habe Forschungsaufträge und also Arbeits sozusagen Dinge, die ich mache. Ich ziehe um in ein Forschungsgebäude und bekomme dafür, dass ich wieder 60 Stunden arbeite, 2000 Euro extra. Ich finde das doch gut, oder?
Sie können nicht aufhören oder woher kommt?
Ja, ich muss schon aufhören. Ich habe meiner Frau versprochen, dass 2031 mein letztes Jahr ist. Ich kann nicht Wissenschaftler sein, aber ich muss ja nicht immer experimenteller Wissenschaftler sein. Das Experiment ist etwas, das ein ans Labor kettet. Und das geht halt dann irgendwann dann doch nicht mehr so gut.
Aber reden wir mal über das, wofür die Leute Ihnen diese, unter anderem den höchst dotierten Wissenschaftspreis in Deutschland, den Leibniz-Preis, haben Sie 2013 bekommen, wofür die Ihnen das gegeben haben. Sie haben es schon gesagt, Sie haben gesagt, Psychologie. Sie haben den Zusammenhang hergestellt, oder Sie bemühen sich darum, den Zusammenhang herzustellen, genauer zu wissen, was tatsächlich im Hirn geschieht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich schon im Vorurteil erlegen war, wieso? Da weiß man doch jetzt größtenteils Bescheid, weil ich hatte dann gelesen, Japaner in Kyoto haben behauptet, sie könnten Träume auslesen. Und da habe ich gedacht, ja gut, ey, wenn man das kann, wenn man sogar Träume auslesen kann, was soll dann da oben in der Kiste noch rätselhaft sein? Es ist aber offenbar noch genug rätselhaft.
Sehr viel.
Dann gibt es, das ist auch sehr, in Medien sehr beliebt, dass man sagt, die Hirnforschung hat festgestellt, dass dieses oder jene Verhalten, dass, da erschien es mir so, man könnte womöglich im Gehirn bestimmte Regionen stimulieren oder operieren, sodass man anschließend eine bestimmte Angst verliert, ein bestimmtes Unvermögen aufgehoben ist. Aber jetzt, nachdem ich die Vorträge von Ihnen teilweise gesehen habe, okay, so weit sind wir eigentlich noch offenbar noch.
Nein, bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Es sind halt immer diese Meldungen, dass man das und das gelöst hat. Und wenn man dann genau hinguckt, das sind natürlich Aspekte, die man gelöst hat. Wir verstehen das Gehirn leider zu einem größeren Teil immer noch nicht, weil wir vor einer Reihe von wirklich sehr fundamentalen Prozessen stehen. Die Einheit des Verrechnens all der Dinge, über die wir reden, ist ja die Nervenzelle. Davon haben wir 86 Milliarden. Die sind ungefähr mit je 10.000, 15.000, 20.000 Synapsen miteinander verbunden. Das muss man jetzt mit den 86 Milliarden multiplizieren. Und jede von diesen Synapsen ist mindestens 2-mal in der Sekunde aktiv. Und wenn man das dann alles hochmultipliziert, kommt man auf mehrere Billionen Aktivitäten pro Sekunde. In einem
pro Sekunde.
Netz, pro Sekunde, genau. Und das heißt, wir haben ein sehr, sehr aktives Gehirn. Jeder dritte Biss, den wir essen, geht in unser Gehirn. Jeder dritte bis vierte Biss. Und das Problem der Hirnforschung ist, dass die einzelnen Einheiten, die Nervenzellen, das sind natürlich die Kerne, die das also sozusagen das Atom des Denkens. Gleichzeitig wechseln die aber ununterbrochen ihre Koalitionen im 100 Millisekunden, 200 Millisekunden Takt. Und dieses Wechselwerk der ständigen Veränderung der Aktivitäten über das Gehirn bestimmt den Prozess des Denkens. Das heißt, man muss im Großen gucken, das gesamte Gehirn, möglichst hoch aufgelöst in der Zeit und im Ort. Und man muss das ganz Kleine gucken, die einzelnen Nervenzellen. Das sind enorme Herausforderungen. Und die Herausforderung ist vielleicht noch nicht mal die Technik, dass man sagt, wir hätten wir bessere Technik. Es ist, wenn Sie so viele Daten aufnehmen, dann sind Sie leider hinterher auch nicht schlauer. Sie brauchen eine gute Theorie, um überhaupt zu wissen, wonach suche ich. Das heißt, es sind große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber das kriegen wir hin. Also nicht mehr in meinem Leben, aber im Prinzip kriegen wir das hin. Ich bin da sehr optimistisch.
Moment, da ist ja die nächste Abzweigung davon, ist ja, wenn man die neuronalen Netze verstanden hat, dann kann ich richtige künstliche Intelligenz herstellen, weil ich dann Netze bauen kann, genau, die lernen. Und da sind wir aber, wie ich von Leuten vom Institut für Künstliche Intelligenz gehört habe, noch nicht. Weil die hatten zwischendurch überlegt, bald werden wir es geschafft haben. Und dann haben wir künstliche Intelligenz gebaut, die immerhin auf dem Niveau von eines vierjährigen Kindes ist. Das mussten sie wieder kassieren, weil sie es nicht geschafft haben. Und das scheitert an den komplizierten Prozessen, die Sie gerade besprochen haben.
Also zumindest in realen Gehirnen scheitert es an der Komplexität des Gegenstandes, der also auf der Zeitebene und auf der Raumebene unglaublich schnell ständig seine Koalitionen verändert. Mit Koalitionen meine ich die Gruppierung von Nervenzellen, die kurzfristig zusammenarbeiten. An der Stelle entsteht halt sehr viel, sagen wir mal, wissenschaftlicher Bedarf an Erkenntnis, sodass man die Probleme runterkochen muss, auf einfache Aufgaben runterkochen muss, die man dann halbwegs beherrschen kann. Wenn man jetzt auf die künstliche Intelligenz schaut, wir haben ja künstliche Intelligenz, wir leben im Zeitalter des KI-Hypes. Die künstliche Intelligenz, die artifiziell ist, die funktioniert aber komplett anders. Die ist ganz anders strukturiert. Und das ist die Frage, ob sie auch wirklich schlussfolgerndes Denken produzieren kann. Sie hat natürlich ein enormes Wissen und kann mit diesem Wissen operieren. Aber ob sie wirklich schlussfolgern kann, so wie wir das können, das steht im Moment noch in den Sternen. Da gibt es welche, die sagen, das kann sie. Die wollen dieses System aber auch verkaufen. Es gibt sehr kritische Wissenschaftler, die machen die Tests und sagen, nee, noch kann es das nicht. Das heißt, diese künstliche Intelligenz ist sehr mächtig, aber sie kann einiges nicht, was wir können. Aber dafür sind wir so viel langsamer als die.
Aber Schlussfolgerung meinetwegen, ich treffe Nicoletta im Café. Ich merke, ich habe einen ersten Scherz gemacht, sie findet den Scherz nicht lustig. Ich mache den zweiten Scherz, sie denkt den schlimmen Gedanken, das ist ein Typ, mit dem kann man sich sogar bei McDonald's blamieren. Und dann sage ich aber was Drittes, ich sage ein kurzes Gedicht auf und ich merke, das gefällt ihr jetzt. Das heißt, dann ist meine Schlussfolgerung, es steht im Moment noch 1-2 gegen mich, aber ich kann vielleicht...
Darf ich ein besseres Beispiel geben? Kennen Sie Inspektor Columbo?
Ja, sicher. Genau. Peter Falk. Ja.
Genau, Peter Falk. Genau. Also das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel für Schlussfolgern. Wir lernen im Laufe des Films, dass es ganz klar ist, der Gärtner ist der Mörder. Alles deutet darauf hin. Alles passt zusammen. Und dann ganz am Ende des Films, während also der Hausherr, der eigentliche Mörder ist, wie wir später erfahren, zufrieden dann ist, dass die Polizei denkt, das ist der Gärtner gewesen, dreht sich Inspektor Columbo noch einmal und sagt, eine Frage hätte ich noch. Und jetzt mache ich eine fiktive Geschichte. Wenn es der Gärtner gewesen wäre, dürfte doch neben ihrer toten Frau nicht dieses Feuerzeug gelegen haben, oder? Das können doch nur sie es gewesen sein. Und in dem Moment muss das gesamte logische Gebäude, das ich mir aufgebaut habe, komplett neu geordnet werden. Und es nimmt eine neue Konfiguration an. Und da passt das Feuerzeug rein. Das ist Schlussfolgern, die Fähigkeit, ein Faktengebäude so umzukonfigurieren durch eine neue Information, dass es komplett anders ist. Da wird bezweifelt, dass die künstliche Intelligenz das im Moment auf der Ebene kann. Wir können es. Gleichzeitig sind wir natürlich sehr stolz drauf, wir sind ja immer sehr stolz drauf, Mensch zu sein, muss man natürlich sagen, dass wir vieles andere nicht so gut können, was die KI kann. Also insofern kommt drauf an, wie es im Moment gerade um uns steht. Aber die KI ist ein Faktum, den es gibt, aber sie ist noch nicht ganz so schlau in allen Dingen wie wir.
Kann die sich besser erinnern als wir?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn man Hekatomben von Daten in sich reinfrisst und keine davon vergisst, natürlich. Dafür braucht es aber dann eine riesige Menge an Informationen. Wir haben die Eigenschaft, und das kann KI nicht, aus wenigen Beispielen zu lernen. Also Nicoletta hat jetzt sich zwei Scherze angehört und jetzt werden daraus erste Schlussfolgerungen gezogen. Es gibt zwei Datenpunkte. Aus diesen ersten zwei Datenpunkten wird eine Schlussfolgerung gezogen, die vielleicht sogar richtig ist. Also KI braucht Lexika, die es in sich hineinfrisst, und das ganze Internet, um solche Dinge zu können. Das heißt, wir hätten ja evolutionär nie überlebt, hätten wir erst mal 20 Jahre lernen müssen, um den ersten Schritt zu tun. Wir sehen ein fremdes Tier und finden eine Ähnlichkeit zu einem anderen fremden Tier und sagen, so wird das wohl funktionieren. Mhm. Und das können nur biologische Organismen.
Ja, aber die KI hat vielleicht weniger Barrieren, weil ich habe ja von Jörg jetzt einen ersten Eindruck. Und der beeinflusst mich ja für unsere wahrscheinlich weitere Bekanntschaft.
Ne? Naja, die KI hat halt ihre andere Barrieren. Wenn sie jetzt alle Kommentare der Zeitungen dieser Welt in sich hineinziehen, dann haben sie natürlich gewisse Vorstellungen davon, was sie von Chinesen halten, von schwarzen Menschen halten, ja, von Homosexuellen halten und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die natürlich durch diese Internetgeschichten dann in diese Systeme hineingehen. Und die möchten wir ja wirklich nicht. Die sind dann aber drin.
Was, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, Sie gucken sich das Hirn an.
Ja.
Und Sie sollen Schlussfolgerungen, Rückschlüsse gezogen werden darauf, wie wir uns verhalten. Ich habe, oder sagen wir mal weiter noch als das Hirn, die biologischen Einflüsse insgesamt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man richtig Stress haben will heutzutage, oder wenn ich jetzt richtig Stress haben wollte, ginge ich an die Humboldt-Universität oder hier in Dortmund oder in Bochum in eine, naja, ich weiß nicht genau, wie das, ich hab eine Bekannte oder die Tochter eines Bekannten, die studiert Gender Studies, und dann sage ich so, Lola, so heißt die Jungfrau, es ist folgendermaßen, die Frau, die menstruiert, während sie menstruiert, hat ein räumliches Vorstellungsvermögen, das dem des Mannes gleicht oder identisch ist. Die Frau am 20. Tag ihres Zyklus hat ein räumliches Verständnis, was nicht mehr dem eines Mannes entspricht.
Wer würde so etwas sagen?
Wer würde so etwas sagen? Zum Beispiel Sie.
Das stimmt.
Das
sind tolle Daten gewesen.
Horror. Natürlich, sowas zu verkaufen. Und dann ich sehe eine Germanistikprofessorin vor mir, die mal was Ähnliches gesagt hat, die gesagt hat, purer Biologismus, was sie sich da erlauben. Was antworten Sie denn dann, wenn dann gesagt wird, wie kann man denn?
Also erstens, ich habe eine Lebensstelle und das finde ich dann eigentlich dann schon irgendwie beruhigend. Und zweitens, das sind Fakten, das sind Daten, die sind ideologiefrei erhoben worden. Sie können das gerne, am besten machen Sie einfach das Experiment nochmal. Und ich vermute,
aber was ist denn an dem 20. Tag des Zyklus? Was ist denn da los, dass die Frau dann plötzlich das räumliche Vermögen nicht mehr hat?
Naja, unsere Theorie ist, dass natürlich durch den Peak an Progesteron und Östradiol es zu einer anderen Hirnkonfiguration kommt, dass die beiden Hemisphären weniger eng miteinander koppeln. Wie ich genau von dem weniger eng miteinander koppeln zu der räumlichen Vorstellung komme, das haben wir noch nicht geklärt. Was wir aber geklärt haben, ist, dass die räumliche Vorstellung tatsächlich darunter leidet für einen bestimmten Test. Dass das über den Monatszyklus bei Frauen verschieden ist. Und eigentlich ist es eine gute Nachricht. Es heißt ja ständig, Frauen könnten nicht so gut räumlich denken. Wir sagen, das stimmt nicht. Wenn sie in der Menses sind, dann können sie es genauso gut.
Und nach den Wechseljahren ist es dann sowieso, hat die Frau durchweg ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Genau. Haben wir auch getestet.
Im Ernst, Sie haben das getestet?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wow. Großen Spaß, solche Experimente zu machen.
Warum macht das einen besonderen Spaß?
Weil es einfach so interessant ist. Und weil man mit Menschen zusammenarbeitet und weil das so verrückte Ideen sind, die also aus den Daten erfolgen. Also ich will Ihnen ein Experiment, darf ich das ganz kurz schildern? Wir haben ein Experiment, als ich von Konstanz nach Bochum umzog, eins der ersten. Wir haben uns gedacht, okay, wir müssen Frauen nach der Menopause untersuchen, weil die haben eigentlich ein stabiles Hormonniveau. Und wir wollen Männer und Frauen vergleichen, und zwar über den Zyklus der Frauen hinweg. Die Frau gibt den Takt an. Das heißt, unsere Studentinnen haben mich angerufen, wenn sie ihre Menstruationsblutung bekommen haben. Das heißt, die haben dann gesagt, also die riefen, was weiß ich, am Sonntag rief Manuela an und sagte, Herr Professor Günterkühn, ich habe jetzt meine Menstruation gekriegt. Ich sage, super. Manuela, komm morgen am Montag um 9 ins Labor. Dann habe ich den Michael angerufen und habe gesagt, Manuela hat ihre Menstruation, komm morgen um 10 ins Labor. Dann habe ich die Frau Müller angerufen. Frau Müller, Manuela hat ihre Menstruationsblutung, kommen Sie bitte morgen um 11 ins Labor. Dann haben wir die praktisch getaktet und Manuela hat den Takt angegeben, über den ganzen Zyklus hinweg. Und so haben wir unsere Daten erhoben. Diese ganze Organisation mit den Menschen, die Fragestellung, kommt das wirklich raus? Das macht doch einen wahnsinnigen Spaß. Ich würde dafür bezahlen, das zu tun.
Okay, für das zu erforschen. Aber jetzt, wenn ich jetzt zu dir sage, ja, läuft gerade nicht so mit deinem räumlichen Vorstellungsvermögen die Hormone, ne? Du Arme. Das ist doch schrecklich.
Ist das dieselbe Studie, wo Sie festgestellt haben, dass Männer besser einparken können als Frauen?
Nee, das ist eine andere Studie.
Aber hat so ein bisschen Zusammenhang?
Ja, also da muss ich leider meine Frau ins Spiel bringen. ich habe mich einfach sehr dafür interessiert, denn räumliche Kognition ist natürlich etwas, Das kann man eigentlich auch lernen, wenn es sehr ähnliche räumliche Fragestellungen sind. Wir wohnten damals in einer Wohnung mit einem Carport. Und ich muss gleich sagen, ich bin mit einer hochintelligenten Frau verheiratet, die auch wahnsinnig gut handwerkern kann, die sägt, bohrt, Möbel macht und so weiter. Also eine tolle Frau. Aber wenn es um das Einparken in das Carport ging, vor allen Dingen rückwärts einparken, dann war das immer eine kleine Familienkrise. Und es war auch keine Lernkurve erkennbar in dieser Zeit.
Okay.
Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Wie kann das sein? Und natürlich kennt jeder diese Witze mit Frauen und Parken. Und dann habe ich darüber mit Kollegen gesprochen, die waren entrüstet. Die sagten, das ist doch Quatsch, sowas gibt es nicht. Und die haben damals sogar ein Buch publiziert, weil sie so gegen den sexistischen Biologismus den anprangerten. Und auf dem das Titel des Buches war, warum Frauen doch einpacken können und Männer auch zuhören oder so. Mhm. Und ich sagte, woher wisst ihr denn, dass die Frauen genauso gut einpacken können wie die Männer? Vielleicht ist das ja gar nicht so. Er sagt, ja, natürlich ist das so. Ich sage, wo sind die Daten dafür? Ja, gibt's keine. Ich sage, ihr prangert andere an, dass ihr schlechte Wissenschaft macht und ihr nehmt das auf den Titel ohne einen einzigen Datenpunkt. Ich werde das jetzt probieren. Und er sagt, bist du verrückt? Das ist dein Ende. Du bist tot. Ich sage, ich habe eine Lebensstelle. Das kann mir so schnell nicht passieren. Dann haben wir mit einer großen Autofirma in Bayern ein größeres Gespräch geführt. Die hat uns ein absurdes Auto zur Verfügung gestellt zum Testen. Das mussten wir haben, weil wir wollten Fahrschulanfänger nehmen. Also Leute, die gerade den Führerschein haben. Maximal 2 Wochen. Und wir wollten nicht, dass dann irgendwie ein normales Auto, wo die Hälfte dann sagt, ah, das war mein Fahrschulwagen. Und die andere sagt, oh, in dem Auto habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich noch nie gesessen. Wir haben dieses absurde Auto genommen. Das war das Testvehikel. Dann bin ich zu einem Schrotthändler gegangen, habe gesagt, würdest du mir 3 Schrottautos vermieten für 3 Monate und ich möchte die so und so arrangieren. Und das ist das Testgelände. Die und drumherum muss geparkt werden. Er sagt, ja, mache ich. Ich sage, was kostet das? Er sagt, 1000 Euro. Er sagt, alles klar. Wir haben einen Deal. Sagt er, wozu machst du das? Ich sage, ich teste Männer und Frauen beim Einparken. Da grinste er mich an und sagte, ich mach's dir umsonst. Und dem habe ich natürlich auch gedankt. Und dann haben wir die Versuchspersonen rekrutiert, Erfahrene und eben sehr Novizen, überall Kameras, Messgeräte und so weiter und so fort. Und es kam raus, dass Frauen tatsächlich sehr viel mehr, also deutlich mehr Zeit brauchen, um etwas schlechter einzuparken. Und die Frage, bis dahin ist es eine Zirkusnummer. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Woran liegt es? Dann wird es zur Wissenschaft.
Oder zur Ideologie, weil man sagen kann, das wird den Frauen schon falsch erzählt in der Fahrschule.
Die ja, sich also ich finde die Implikation sehr schön. Ich muss das ausholen, auch als Ehrenrettung für meine Frau. Es hängt damit zusammen, dass ganz am Anfang es wirklich einen biologischen Faktor gibt. Nämlich die Fahrschulnovizen, die erwarten schlecht eingeparkt, weil sie ganz schlechte Werte in diesem räumlichen Rotationstest hatten. Das war hochkorreliert mit ihrer, sozusagen mit ihrer schlechten Leistung. Männer machten den Test viel besser und die hatten auch bessere Leistung. Ein Jahr später packten die Frauen genauso schlecht ein. Also nicht die gleichen Frauen, sondern Frauen und Männer, die schon ein Jahr mindestens den Führerschein hatten. Die packten genauso deutlich schlechter ein als die Männer, waren aber besser geworden. Also beide Gruppen waren besser geworden, der Abstand war gleich geblieben. Aber hier gab es jetzt keinen Zusammenhang mehr mit dem Rotationstest, sondern nur noch mit dem Selbstbewusstsein beim Parken. Und unsere Theorie ist, junge Frauen setzen sich in das Fahrschulauto, jeder kennt die Witze mit Frauen und Parken, und dann sagen sie auch, verdammt, es ist genauso wie in den Witzen. Und daraus entsteht eine Angst vor der Parklücke, die sich lange hält. Und meine Message ist, Frauen dieser Welt, traut euch. Es ist nur Psychologie. Es ist keine Biologie, die euch davon abhält. Nur für die ersten Wochen war es Biologie. Danach nicht mehr. Das hat übrigens meiner Frau trotzdem nicht geholfen. Aber es ist
aber was, wenn Sie das so sagen, wenn Sie das so sagen als Psychologe, ja, wenn Sie sagen, es ist nur Psychologie,
ja,
dann heißt das, die Psychologie ist weniger als die Biologie oder der Biologie entkomme ich nicht?
Nee, also die Biologie spielt zumindest bei dieser Leistung kaum noch eine Rolle, weil sie stellen sich das gar nicht mehr theoretisch räumlich vor, sondern haben Routinen entwickelt. Wenn an dem Rückspiegel das und das vorbeigeht, dann muss ich so und so. Sie haben Routinen entwickelt. Wenn Sie aber insgesamt versuchen, nur noch die ganz großen Parkplätze anzufahren und Angst davor haben, dass Sie sich blamieren und jetzt guckt wieder einer und so weiter, dann packen Sie auch schlechter. Das geht auch Männern so, wenn Sie solche Sachen denken. Was Sie also brauchen, ist ein selbstbewusstes Agieren. Meine Frau sagt, ich habe es versucht, das hat bei mir nicht geklappt. Andere Frauen haben gesagt, es hat bei mir sehr gut geklappt. Ich finde, das sind gute Nachrichten. Und Psychologie ist nicht weniger. Es ist nur ein anderer Teil des menschlichen Seins.
Aber wie beeinflussbar ist die Psychologie? Ich erinnere mich, ihr habt an einer Diskussion dabei sitzen, wo unterschiedliche Wissenschaftler sich zur Evolution der sexuellen Untreue unterhalten haben. Und da hat der Zebrafinkenforscher, natürlich Biologe, gesagt, naja, beim Zebrafinken ist es so ähnlich wie beim männlichen, männlichen Männchen. Es möchte seinen Samen möglichst weit verstreuen. Das ist seine evolutionäre Aufgabe. Das ist das, was gewissermaßen im genetischen Erbe liegt. Da hat die Germanistin aufgeschrien und hat gesagt, dass wieder Biologismus, weil sie sagt, bei Menschen, was denn bei Menschen ja darüber ist, ist der freie Wille. Also der sagt, okay, das mag schon sein, dass ich jetzt spüre, oh, ich möchte hier auch nochmal. Und dann sagt mir aber der freie Wille, das tust du aber nicht, weil du dich gewissen Normen verschrieben hast. Und das normative Gebäude, das können Sie ja nicht messen.
Das normative Gebäude kann ich nicht messen, also zumindest nicht mit neurowissenschaftlichen Methoden. Zum freien Willen und zu der Germanistin. Also erstens, das menschliche Gehirn ist nicht im Rahmen der Französischen Revolution entstanden. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn es den freien Willen so gäbe, bräuchte es nicht 1000 Versuche, mit einer Diät erfolgreich zu sein und jeden Tag wird eine neue erfunden. Dann wüssten wir alle, mach so viel Sport, wie du willst und mach so viel Sport, wie notwendig und so weiter und so fort. Vieles von dem, was wir uns wünschen zu tun, scheitert daran, dass wir doch so großen Wunsch haben nach Nahrung, meinetwegen nach Sex, nach Wärme und diesem und jenem, dass wir anfangen, Kompromisse einzugehen. Und letztendlich ist das genau das, was der Mensch ist. Es gibt kein Tier auf dieser Welt, das in diesem Ausmaße an der Schnittstelle zwischen einer kulturellen Evolution und einer biologischen Evolution steht. Genau an dieser Schnittstelle ist der Mensch beheimatet, wie kein anderes Tier auf diesem Planeten. Und das bedeutet, beide Komponenten, ich kann die nicht auseinanderpflücken. Sie sind jeden Augenblick in mir verwoben. Deshalb, ich weiß es nicht, ob Männer wirklich ständig wollen, dass sie ihren Samen verbreiten, aber es mag sein, dass solche Komponenten auch bei uns noch existieren. Aber es gibt eine Kulturevolution, in der wir in der Lage sind, über diese Dinge auch normativ nachzudenken und dementsprechend unser Verhalten zu verändern.
Ist Intelligenz angeboren?
Alles ist angeboren und alles ist Umwelt. Intelligenz besteht aus ganz vielen genetischen Komponenten, die alle winzige Bruchteile leisten. Und natürlich gibt es eine genetische Komponente der Intelligenz und natürlich gibt es eine Umweltkomponente. Das Interessante ist, dass wir häufig sagen, 50% der Intelligenz sind die Gene. Mhm. Das mag im Populationsmittel in einem Land wie Deutschland gelten. Aber es gilt nicht überall in Deutschland. Wenn Sie in die ärmeren Regionen Deutschlands gehen, wo es sehr viel unterschiedlicher ist, was das Bildungsniveau der Menschen ist, dann ist die genetische Komponente der Intelligenz sehr viel niedriger. Mhm. Und die Umweltbeitrag ist sehr viel höher. Wenn Sie zum Beispiel in meine Heimatstadt Bochum nach Stiepel gehen, wo dann die Akademiker und die etwas begüterteren Menschen wohnen, dann ist der größte Teil der Intelligenz dort genetisch determiniert. Weil die Umweltvarianz ist ganz klein.
Ja.
Die Menschen, die dort wohnen, sind in der Lage, in der Regel sowohl intellektuell, durch ihren Bildungshintergrund und finanziell in der Lage, für ihre Kinder immer das Beste zu wollen und zu tun. Mhm. Da geht es dann nur noch darum, lernt die Clara Klavier oder lernt sie Geige? Und im Norden von Bochum haben die Menschen ganz andere Probleme. Da geht es nicht um Geige und Klavier, sondern um ganz anderes. Und da ist die Umweltkomponente sehr viel größer. Was folgt daraus? Investiert in die Armutsregion. Dort könnt ihr die Intelligenz boosten. Es ist nicht so.
Wie kann man die Intelligenz boosten, sagen Sie?
Natürlich, klar. Natürlich kann man sie boosten. Intelligenz ist ja nicht Schicksal. Ihre Genetik ist Schicksal. Aber Ihre Umwelt ist doch nicht Schicksal. Wenn Sie sagen, es fällt mir jetzt schwer, diese Bücher zu lesen. Aber wenn Sie sich dazu zwingen Und wenn Sie daraus etwas entwickeln, was Ihnen auch Spaß macht, dann boosten Sie Ihre Intelligenz.
Aber das ist der Schritt, den Sie gerade genannt haben. Das ist wie der Schritt bei Ihnen an der Schule.
Natürlich.
Mit dem -2, wenn er zum Fenster rausgeguckt hat.
Also umsonst gibt es das halt nicht.
Also ist Maloche. Geht ein Leben lang noch. Also
es geht ein Leben lang, absolut.
Aber wann bin ich oder wann sind wir als Menschen nur Objekt der Biologie? Ich denke jetzt an das Katzenbeispiel, weil ich viel Umgang mit Katzen habe. Die Katzen sehen, eine Maus kommt vorbei und die Maus ist logischerweise tot. Es gibt für den Katze keinen Grund, diese Maus zu töten, außer dass sie eine Katze ist und sich denkt, ich bin eine Katze, ich mache die Maus so, bumm, biologisches Programm läuft ab. Es scheint auch nicht stoppbar, Umerziehung ist ausgeschlossen. Gibt es noch Sachen an uns Menschen, wo wir so sehr Objekt von einem Programm sind, von einem eingespeicherten Programm, was abläuft?
Naja, in Situationen von extremem Hunger zum Beispiel, extremer Durst, dann berichten ja Menschen, dass sie bereit sind, unglaublich viele Dinge zu tun, auch unmoralische Dinge, schreckliche Dinge zu tun, um an Nahrung zu kommen. An der Stelle geht es ums Überleben und da werden wir dann sehr biologistisch. Wir müssen das aber nicht sein, wenn es uns besser geht. Ich glaube, es ist falsch zu sagen, das sind zwei getrennte Sphären. Die greifen jeden Augenblick ineinander. Ich rede jetzt zum Beispiel, dass ich atme, ist Biologie. Ohne dem würde ich sterben. Aber ich rede Deutsch. Und Deutsch hat eine gewisse Rhythmik. Damit ich überhaupt sprechen kann, muss ich Luft aus meiner Lunge pressen. Und die Rhythmik ist der deutschen Sprache angepasst, die ja ein Kulturgut ist. Das habe ich ja gelernt. Damit bin ich ja nicht geboren worden. Das heißt, selbst basale Dinge wie Atmen werden plötzlich unter die Kulturkontrolle gestellt, in dem Moment, in dem ich Deutsch spreche. Wenn ich eine andere Sprache sprechen würde, hätte ich einen etwas anderen Rhythmus meines Atmens.
Aber beim Sprechen habe ich gehört, dass Sie sagen, da arbeiten auch beide Gehirnhälften zusammen. Ne? Die eine liefert genau. Nur das Wort und die andere die Emotion?
Die emotionale Unterdünnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die emotionale Unterdünnung. Ich könnte auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die emotionale Unterdünnung. Das wäre natürlich roboterhaft. Stellen Sie sich vor, Sie rufen einen Freund an, den Sie lange schon nicht angerufen haben. Und die Person sagt, oh, ich freue mich so, dass du anrufst, Nicolette. Es könnte auch sein, dass der sagt, ach, ich freue mich so, dass du anrufst, Nicolette.
Oh.
Also die gleichen Worte, aber die Modulation ist ganz anders. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag der rechten Hirnhälfte. Die linke Hemisphäre, die ganze Sprachmotorik, die grammatikalische Struktur, viele von den Worten, die abgegriffen werden. Und das Verrückte ist, das Ganze muss koordiniert werden über den Flaschenhals einer Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften, die im Schnitt viel zu langsam ist, um das zu leisten. Sehen Sie, selbst so einfache Dinge, siehst du, selbst so einfache Dinge verstehen wir doch nicht.
Mhm.
Selbst das. Wie kommen die beiden Hirnhälften so schnell zueinander?
Wenn Sie sagen, das habe ich in einem Vortrag von Ihnen gehört, der Mensch ist das klügste Lebewesen auf der Welt.
Mhm.
Und dann könnte man ja jetzt, und ist man lange Zeit, glaube ich, auch in der Versuchung gewesen zu sagen, ja, nehmen wir das mal an, weil der Mensch Dinge kann, die die anderen Säugetiere nicht können, dann heißt das ja eigentlich, dass diejenigen anderen Geschöpfe, Tiere in dem Fall, intelligent sind oder intelligenter sind oder ähnlich intelligent sind, wenn ihre Hirne so gebaut sind wie unsere. Und das könnte ich genau so lange behaupten, bis Herr Professor Günther Köln kommt und sagt, Leute, das Hirn der Taube ist viel, viel kleiner und ganz anders gebaut und kann aber trotzdem so viel. Wie geht das?
Also die Taube kann natürlich nicht so viel wie ein Mensch. Es gibt kein Lebewesen, das das kann, was ein Mensch. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Saatkrähe nehmen, die fliegen hier draußen überall rum. Das hat ein Gehirn von ungefähr 10 Gramm. Und es hat eigentlich keinen Kortex in der Hirnrinde. Nehmen Sie einen Schimpansen, der hat 400 Gramm Gehirn, also 40 mal so viel. Und hat eine sehr große Hirnrinde. Wir gehen davon aus, die Hirnrinde macht's. Das ist die Ultima Ratio. Da läuft's auch rund. Und große Gehirne schaffen viel mehr als kleine Gehirne. Da müsste die Saatkrähe ja viel schlechter sein. Es gibt aber keinen einzigen Test, in dem eine Saatkrähe schlechter abschneidet als ein Schimpanse. Und das bedeutet, dass wir seit 100 Jahren die falsche Theorie hatten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir immer nur die Tiere untersuchen, die uns ganz ähnlich sind, dann können wir eine Idee auf den Leim gehen, dass es so und nur so gehen muss, wie das Gehirn, das uns ähnlich ist. Und wenn wir dann Gehirne nehmen, die ganz anders sind, wie zum Beispiel die der Vögel, dann stellen wir fest, auch in diesem ganz anderen Gehirn geht es sehr gut und es geht mit sehr viel weniger Gehirn ungefähr genauso gut.
Aber woran haben Sie erkannt? Das fand ich ein sehr erstaunliches Experiment, weil das hätte ich jetzt von Anfang an erstmal ausgeschlossen. Wenn man jetzt gesagt hätte, erkennt eine Elster, wenn sie sich im Spiegel anguckt, dass das sie ist. Und Sie haben herausgefunden, ja, tut sie.
Ja,
aber da man die Elster ja nicht fragen kann oder sie nicht anfangen begeistert zu chilpen, weil hurra, da bin ich, wie konnten Sie das festmachen, dass die Elster tatsächlich in der Lage ist, also ihr eigenes Selbst zu erkennen? Selbst das, ich glaube, wenn man Freudianer ist, würde man das ja schon abstreiten, dass die Elster hat ja überhaupt keine Vorstellung von ihrem Ich.
Genau. Also wenn man so denkt, dann darf es das nicht sein. Blöd, dass es dann doch so ist.
Also, ich sag ja, McDonald's.
Ja. Mein Gott, es tut mir leid, Entschuldigung. Die Elster.
Die Elster. Der übliche Test, den man macht, ist eigentlich relativ einfach. Zuerst nimmt man Elstern, die Hand aufgezogen sind, die sollen ja angstfrei sein im ganzen Experiment. Und irgendwann gibt man ihnen dann Spiegel. Und man beobachtet sie einfach nur tagelang vor diesem Spiegel.
Tagelang?
Also man gibt ihnen jeden Tag ein, zwei Stunden den Spiegel und man beobachtet sie dann jedes Mal. So lange, bis die Elstern ihr Verhalten ändern. Ihr Verhalten am Anfang ist, sie zeigen Sozialkontakt, sie sind aggressiv, sie interagieren mit dem Spiegel wie mit einer anderen Elster. Das lässt dann nach und nach nach. Und stattdessen gibt es ein ganz komisches Verhalten, das die Tiere zeigen. Das ist so, wie wenn wir vor dem Spiegel stehen und so den Kopf rhythmisch nach links und rechts wackeln lassen. Oder rauf und runter oder die Zunge rausstrecken und gucken, was da im Spiegel sich abspielt. Das heißt, die Tiere scheinen zu checken, ob das wirklich meine eigenen Bewegungen sind, die da eins zu eins passieren. Wenn die Tiere das zeigen, kommt der letzte Teil des Tests. Wir geben ihnen in dem Experiment mit den Elstern also einen kleinen gelben Sticker, den wir ihnen unter den Schnabel kleben. So dass die Tiere den nicht sehen können. Aber im Spiegel sehen sie das sofort. Der Sticker ist entweder gelb oder schwarz. Wenn er gelb ist, sieht man ihn sofort. Wenn er schwarz ist, ist er auf dem schwarzen Gefieder fast nicht zu sehen. Und dann testet man die mit gelb oder mit schwarz. Entweder mit Spiegel oder mit dem Spiegel umgedreht, der nicht reflektiert. Und nur unter der Bedingung Spiegel plus gelber Sticker an der Kehle, sollten die Tiere versuchen, das Ding zu entfernen. Weil sie haben ja mittlerweile ein Selbstbild. Sie haben ja eine Woche lang ständig in den Spiegel geguckt. Und sie wissen, dass dieses gelbe Ding da nicht dazugehört. Und genau das machen die Elstern. Sie versuchen, diesen gelben Sticker zu entfernen. Aber nicht den schwarzen, weil sie den wahrscheinlich nicht gesehen haben, so wie wir ihn nicht sehen. Und auch nicht, wenn sie den Spiegel nicht haben. Ist also nicht, dass sie merken, dass da was klebt. Denn auch das Schwarze klebt. Sondern es ist nur, dass sie das sehen. Und das geht eigentlich nur, wenn die Tiere eine Vorstellung von sich haben und gleichzeitig auch wissen, das ist mein Körper. Und hier komme ich mit einer Klaue oder so an diese Stelle dran. Das heißt, sie müssen schon ein gewisses Gefühl von Ich haben, sonst geht das nicht.
Das ist eigentlich unterschätzt, oder wenn man sagt, der mit dem Spatzenhirn.
Das ist massiv unterschätzt, ja.
Kennst du solche auch?
Ich möchte nicht, dass du Spatzenhirn sagst und dann in meine Richtung guckst. Ja. Das bedrückt mich, vor allen Dingen, ich habe nicht zu Ende studiert. Hier sitzt ein Professor, Doktor. Dankeschön, Nicole. Ich kenne aber den Ausdruck Spatzenhirn. Dankeschön.
Aber am Anfang des Satzes bei Spatzenhirn hat sie auch mich angeguckt. Ja. Insofern ist das okay. Das ist schon okay.
Aber wie ist das, wenn man zum Beispiel, nehmen wir an, man ist Hundehalterin. Mhm. Und man ist sowieso ja als Mensch, der Tiere hat, ist man sowieso mal geneigt zu sagen, eine Persönlichkeit, ja, jetzt merke ich doch genau, heute geht es ihm nicht so gut, heute ist er schlecht gelaunt.
Der denkt jetzt bestimmt, wo bleibe ich.
Der denkt bestimmt, wo bleibe ich und so weiter. Leistet diese Art von Wissenschaft, diese Art von Experiment denen nicht Vorschub, dass man hingeht und sagt, guck mal, ja, die Elster erkennt sich, die Elster weiß, sie ist die schönste Elster der Welt. Wenn sie sich im Spiegel anguckt, ist das nicht dann letztendlich da, was hat die falsche
Diese Art von Forschung zeigt ja nicht nur, was die Tiere können, sondern auch zum Beispiel, was sie nicht können. Das, also Tauben erkennen sich sehr wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht im Spiegel, ohne dass wir es hundertprozentig genau wissen. Das heißt, das zeigt auch, was Tiere nicht können. Und ich glaube, es ist gar nicht, sie leistet aber einen ganz wichtigen Beitrag. Wenn es so sein sollte, und heute hatte ich gerade eine längere Diskussion mit einem Mitarbeiter über Bewusstsein bei Tauben. Wir machen Experimente, in denen es immer so ein bisschen so aussieht, als hätten sie es, aber nicht so richtig, dass man es ganz beweisen kann. Stellen wir uns vor, wir würden bei einem so einfachen Tier wie einer Taube nachweisen, dass das Tier Bewusstsein hätte. Müssten wir nicht anders über Tiere denken? Müssten wir nicht vielleicht unser Verhalten ändern? Müssten wir vielleicht nicht noch einmal sehr genau darüber nachdenken, was machen wir mit den Milliarden von Hühnern in diesen riesigen Farmen, mit den Kühen? Das heißt, diese Erkenntnisse bringen auch eine gesellschaftliche Komponente mit sich, die eventuell eines Tages bedeuten könnte, du darfst keine Tierexperimente mehr machen, weil du selbst hast nachgewiesen, was alles in diesen Tieren vorgeht, dann ist das halt so. Das heißt, wir Wissenschaftler bringen die Erkenntnisse, aber was daraus folgt, das ist ein gesellschaftlicher Diskurs. Und ich finde, das ist ein wichtiger Beitrag, aus den Augen eines Tieres die Welt zumindest ansatzweise sehen zu können.
Aber jetzt haben Sie ja selbst schon mal gesagt, dass diese Theorie, wenn ein Tier intelligent sein soll, dann muss das Hirn so ähnlich gebaut sein wie das des Menschen. Die hat ja immerhin 100 Jahre gehalten. Würden Sie sagen, dass Sie schon eine Theorie gefunden haben, die ein Jahrhundert hält?
Natürlich nicht. Ich werde ja nie 100. Also auf keinen Fall. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man sich über Menschen, das wäre das Dümmste, sich über Wissenschaftler lustig zu machen, die weniger wissen konnten, als wir es heute tun. Wir schlagen neue Theorien vor, die Menschen, die heute arbeiten, dazu gehöre ich, um mal schauen, ob davon was übrig bleibt in 100 Jahren. Ich glaube, der Beitrag, den ich an dieser Stelle zusammen mit Kollegen natürlich geleistet habe, ist, dass wir zeigen könnten, dass es viele Formen, dass es das Denken in sehr vielen verschiedenen Gehirnen passiert, die sehr unterschiedliche Architekturen haben. Und der eigentlich spannende Teil ist jetzt folgender. Was ist gemeinsam an diesen verschiedenen Gehirnen? Finden wir Komponenten, bei denen wir sagen können, für diese Art von Denkprozess gibt es keine andere Lösung in der Evolution als die eine, die wir sowohl bei Vögeln als auch bei Säugetieren identifiziert haben. Dann hätten wir eine Hypothese, um zu gucken, finden wir die auch bei Oktopus, finden wir die auch bei der Biene. Dann hätten wir wirklich Bausteine des Denkens, die die Evolution immer wieder neu entwickeln muss, wenn sie einen bestimmten Typus des Denkens erzeugen möchte. Das finde ich aufregend und das mache ich.
Aber wenn ich
deshalb kann ich auch nicht aufhören.
Wenn ich jetzt Vertreter eines Pharmaunternehmens, ja, nehmen wir mal das Pharmaunternehmen Lilly heißen die, glaube ich, die haben jetzt ihren Umsatz rekordmäßig erhöht, weil sie die Abnehmspritze Mounjaro erzeugen. Die kommen jetzt an und der Forscher braucht Drittmittel. Ich komme jetzt an und sage, Pharmaunternehmer, hier, Herr Professor, 20 Millionen. Aber was ich möchte, ist, ich möchte nicht Biene, Biene möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass Sie mir genauer Bescheid sagen, wie kann ich am Hirn eines Menschen so, oder wie kann ich ihm versprechen, dass ich ihm ein Präparat an die Hand gebe, was gewissermaßen sein Hirn boostet oder außer dass er auf so einen LSD-Trip, also keine Trips, sondern er soll geboostet werden, er soll meinetwegen bestimmte Sachen, die er jetzt in der Verhaltenstherapie sich abtrainiert, bestimmte Ängste, Auftrittsangst, wie können Sie mir das erforschen, dass ich eine Pille irgendwann habe, wo ich sage, so Frau Knust, ab sofort 1500 Leute im Saal, kein Problem, Sie brauchen keinen Zettel, Sie reden einfach völlig angstfrei vor sich hin. Würde das auch möglich sein?
Also ich wette an dieser Fragestellung jetzt nicht so den ganz großen Interesse. 20 Millionen klingen verlockend, aber ich meine, es ist auch nur Geld, würde ich nicht machen. Aber das Prinzip, das Sie ansprechen, das ist was total Wichtiges. Und ich bin froh, dass es Wissenschaftler gibt, die das genau erforschen. Also es muss ja auch Wissenschaftler geben, die sich um Menschen kümmern. Ich will ja einfach nur immer die Grundlagen wissen. Ich wollte ja auch nie Psychotherapeut werden. Ich glaube, ich bin kein guter Mensch. Also ich wollte einfach immer nur verstehen. Die Menschen, die dann das, was wir verstehen, auch umsetzen können, sodass Menschen wirklich was davon haben. Das sind ganz wichtige Kolleginnen und Kollegen. Das sollen aber dann andere machen. Das bin dann einfach nicht ich.
Können Sie denn sagen, was mit so Menschen ist, denen man immer sagt, du denkst so viel? Und du bist ein Overthinker, wie man heute sagt.
Sagt man das?
Ja.
Dann sage ich, das doch gut, oder?
Keine Antwort.
Das wird da eigentlich von einem guten...
Du hast mitgekriegt, wie er sich gequält hat in der Ausbildung. Weil wie du gesagt hast, er hat die Bücher wegmalocht. Also, man kann so nicht sagen, er würde overthinken. Das ist fast ausgeschlossen, oder?
Ja, ich finde auch, das ist eine Begabung, aber es kann natürlich manchmal auch anstrengend sein. Ne? Also muss sich ein Gehirn entspannen?
Ich glaube, natürlich, das kennen wir alle, dass wir nach einer Weile einfach erschöpft sind und dann einfach irgendwie nur noch chillen wollen. Es gibt in meinem Büro eine Ecke, die ist von der offenen Tür nicht so gut einsichtig. Und dann gehen alle Leute vorbei und sehen, ah, der Chef ist nicht da. Da wollte ich was fragen. Dabei verstecke ich mich einfach nur in dieser Ecke. Dann nehme ich mir eine Tasse Kaffee und gucke aus dem Fenster. Und
auch minus 5, minus 10, minus 15.
Ja.
Auf dem Zettel.
Genau. Und dann gucke ich einfach nur so 20 Minuten aus dem Fenster. Dann geht es mir wieder gut. Ja.
Aber anderes Beispiel, was ich so bemerkenswert fand, der 1982 hat John Hinckley auf Ronald Reagan geschossen, weil er die Aufmerksamkeit von Jodie Foster der Schauspielerin Jodie Foster erzeugen wollte. Bei dem Prozess gegen den Reagan-Attentäter John Hinckley, der Ronald Reagan sehr verletzt hat, und zwei Leibwächter, sind CT-Scans vom Hirn von John Hinckley verwendet worden, als Beweismittel von der Verteidigung eingebracht worden, auf denen nachgewiesen wurde, hier seht ihr, das Hirn von John Hinckley zeigt an, es ist nicht in Ordnung. Also ihr könntet, wir haben die Scans, es ist nicht in Ordnung. Deswegen können wir ihn nicht schuldfähig verurteilen. Das geht nicht. Wenn ich dann sage, und hier ist mein Experte von der Ruhr-Universität Bochum, Herr Professor Günther Könnisser, was würden Sie dann sagen zu so einem CT-Scan? Würden Sie dem vertrauen?
Nein. Also es gibt immer... Es gibt unglaublich unterschiedliche Gehirnformationen von Menschen, denen man überhaupt nicht ansieht, dass ihr Gehirn so aussieht, wie es ungewöhnlicherweise ist. Diese ganzen Daten, dass das Gehirn so und so ist und dann folgt das und das, das sind Durchschnittswerte. Das sind Durchschnittswerte von Menschen, die eine bestimmte Pathologie haben. Aber sie finden dann Menschen, die ein sehr ähnliches Gehirn haben, aber ganz normal leben und niemanden erschießen würden. Das heißt, dies als Diagnose für eine bestimmte Pathologie zu nutzen, halte ich für unsinnig, obwohl es Kollegen gibt, die genau das auch promoten würden. Also insofern, das würde ich jetzt nicht als Argument nehmen. Ich bin nach wie vor der Meinung, es mag furchtbar naiv sein, aber eigentlich sind wir ziemlich frei, nicht absolut frei natürlich, aber ziemlich frei.
Ja, auch jemand, weil das hat dann der neurowissenschaftliche Kollege James Fallon, der ist 2023, glaube ich, schon gestorben, der hat sich Hirne, 2005 ist das, glaube ich, gewesen, hat er sich Hirne angeguckt, Hirnformationen von Psychopathen, die inhaftiert waren, vor Gericht standen, verurteilt waren, und hat dann festgestellt, oh, es gibt Ähnlichkeiten. Ich sehe Ähnlichkeiten in den Hirnen. Mhm. Bedauerlicherweise hat er dann sein eigenes Hirn auch angeguckt zum Vergleich und hat festgestellt, oh, wow, das Hirn ähnelt den der Psychopathen.
Wunderbares Beispiel.
Ja, und dann hat er sich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Was stimmt jetzt? Also ist er Psychopath?
Nein, beides stimmt. Es mag sein, dass Psychopathen eine bestimmte statistische Auffälligkeit einer bestimmten Hirnkonfiguration haben. Aber das ist eine statistische Auffälligkeit. Und das bedeutet, dass es sehr viele Menschen gibt, die keine Psychopathen sind, die auch eine ähnliche Konfiguration haben könnten. Das heißt, als ein Instrument zu sagen, mein Mandant ist unschuldig, taugt es nicht. Es ist aber genauso wenig ein taugendes Instrument dafür, den schicken wir mal direkt ins Gefängnis, weil der hat zwar niemandem was getan, aber morgen schlägt er spätestens los.
Oh ja, das ist ja genau, das ist die furchtbare Dimension dabei. Wir müssen Sie jetzt, wie alle unsere Gäste,
ach du je,
mit den Fragen aus der schäbigen Kiste konfrontieren. Hm. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen, Nicoletta?
Fang du an.
Bei den Griechen hatte ihre Geburtsstadt Izmir noch den schönen Namen Smyrna. Was ist im Griechischen sonst noch besser als in der türkischen Kultur?
Also ich meine, die haben natürlich fantastische Philosophen, die Türken haben auch ein paar, aber da haben die Griechen natürlich noch deutlich mehr. Die Griechen, finde ich, haben eine schönere Art, mit Kulturgütern umzugehen. Da hat die Türkei noch ein bisschen Entwicklungsbedarf. Das sind so die Dinge, die mir einfallen. Außerdem habe ich eine wunderbare griechische Schwiegertochter und auf die lasse ich nichts kommen.
Sprechen wir natürlich an, weil das Verhältnis kann auch hitzig gelebt werden.
Mit dem Vater meiner Schwiegertochter komme ich wunderbar aus, solange wir das Thema Geschichte weiträumig umfahren.
Was ist in Bochum schöner als in San Diego, Kalifornien?
Hey, das ist jetzt schwierig.
Eis.
Ja. Ich finde, das Bermuda-Dreieck hat etwas natürlich Vibrierendes und in San Diego ist manches doch sehr künstlich geschaffen. Ja gut, das ist das, was mir einfällt. Ich möchte jetzt nicht das Niveau von Currywurst und Sonstigem erreichen. Lassen wir es einfach dabei.
Sie haben schon einmal angegeben, Sie wären auch gerne, also da ging es darum, welche Alternativen als Wissenschaftler könnten Sie sich vorstellen? Haben Sie angegeben, Sie könnten sich vorstellen, Archäologe zu werden. Hätten Sie das Tal der Könige, wo Tutanchamun gefunden worden ist, trotzdem lieber geschlossen gehalten, weil der Archäologe Howard Carter, der es 1922 geöffnet hat, angeblich damit den Fluch der Pharaonen entfesselt hat? Auch er ist schon mit 64 gestorben. Also hätten Sie es geschlossen gelassen? Oder?
Nee, das hätte mir keine Angst gemacht. Ich wäre da unbedingt reingewollt.
Sie sind unbedingt reingewollt.
Ich hätte unbedingt reingewollt.
Das habe ich nämlich gedacht, solche Naturen wie ich, muss ich jetzt leider zugeben, neigen zum Aberglauben. Und ich hätte gesagt, Uno, lass uns das nicht aufmachen.
Um Gottes Willen. Also wenn man das gefunden hat, dann will man doch rein. Keine Kompromisse.
Um jeden Preis. Keine Kompromisse für die Wissenschaft.
Nein, keine Kompromisse. Ja, ich meine, es darf nicht um Menschenleben gehen, aber das eigene Menschenleben, das hat man ja...
Sie haben definitiv macht das auch, denkt, ohne den da raus.
Ohne nachzudenken.
Okay, gut.
Nichts kaputt machen natürlich, aber gucken.
Wenn Sie das Gehirn von Menschen zuverlässig manipulieren könnten, was würden Sie wegoperieren? Lügen oder Angst?
Angst. Angst ist, glaube ich, die Selbstgeißel der sehr vieler Menschen. Die Lügen ist natürlich eine Geißel, die jetzt im Moment uns sehr quält. Aber wenn man sich dann anschaut, dass allein in der Europäischen Union über 60 Millionen Menschen Angst haben, so sehr, dass es das ihr Leben einschränkt, dann glaube ich, ist das das größere Problem als die Fake News, die wir ab und zu hören. Angst würde ich gerne wegbekommen.
Wenn Sie die Nummer 0047-221-29300 auf Ihrem Telefondisplay sehen, freuen Sie sich dann?
Ja.
Weil Sie die Nummer kennen.
Ja, ich glaube, Moment, wer ist das denn nochmal? Sagen Sie nochmal die Nummer, ganz kurz.
0047-221-29300.
Nee, dann erkenne ich Sie doch nicht. Nee, ja, ich weiß nicht.
Das ist die Nummer des Nobelpreisinstituts in Oslo.
Ja, natürlich, da würde ich mich freuen, ja.
Aber Sie würden sie nicht sofort erkennen, Sie
haben
sie sowieso
nicht.
Sicherheitskammer schon mal eingespeichert.
Um
ich sage, ja, ich nehme an. Ich habe mich gefragt, muss man eigentlich, wenn die einen anrufen vom Nobelpreiskomitee, sagt man dann, ja, ich nehme den Preis an oder sagt man...
Ich bin mit dieser Situation noch nie konfrontiert gewesen, ich weiß es nicht.
Aber es wäre schön, oder?
Natürlich, da würde sich jeder Wissenschaftler freuen, klar.
Wie oft sind Ihnen Menschen begegnet, die dümmer sind als so manche Taube?
Also... es gibt Situationen, da sind einem die Leute natürlich schon begegnet, wo eine Taube wahrscheinlich klüger da handeln würde. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ja, ich kann mich an solche Situationen erinnern. Ich möchte das jetzt nicht im Detail vertiefen.
Okay, dann vielleicht das im Detail. Nach welchem Fest an der Universität konnten Sie sich nicht mehr so gut im Spiegel erkennen, wie es Elstern vermögen?
Oh, da gab es einige. Es gab ja viele sehr feuchtfröhliche Promotionsfeiern. Ja, das kommt vor.
Und dann haben sie sich wirklich nicht mehr, also die Amerikaner haben ja den Ausdruck für shit-faced, das heißt, sie konnten sich nicht mehr...
Also so würde ich das, also sagen wir mal so, dass ich sehr betrunken war. Ich habe dann den Spiegeltest leider nicht gemacht. Vielleicht bei der nächsten Promotion mache ich das dann mal.
Obwohl, das finde ich fast schon wieder interessant, mit so einem Studierenden ihn irgendwo zu markieren, wo er es nicht sofort sieht. Fällt ihm das noch auf?
Ja, und am Ende markieren die mich und dann, ja.
Was ist, weil wir jetzt hier uns dem Ende leider nähern, dieses Gesprächs, jedenfalls Herr Günther Kühn, was ist Ihre größte wissenschaftliche Ambition? Weil Sie haben vorhin schon so einen Zeitrahmen vorgegeben.
Bis 2031, das ist der Zeitrahmen, den meine Frau mir vorgegeben hat. Ich möchte eigentlich sehr gerne verstehen, warum die Gehirne und die Denkprozesse von so vielen verschiedenen Tieren so ähnlich werden. Und dazu muss es dann das, was wir Randbedingungen nennen, geben. Das heißt, es muss Mechanismen geben, die die Evolution nicht anders lösen kann, als so, wie sie sie löst. Wir reden immer von diesen Randbedingungen, die Evolution dann stellt, weil wir wissen nicht, welche sie sind. Da würde ich gerne ein oder zwei davon rausbekommen. Ich habe auch schon einen Plan, wie ich das machen sollte. Also, lassen Sie mich einfach nur machen. Lassen Sie mich in Ruhe bis 2031 forschen.
Wir würden dann nochmal in Oslo Bescheid sagen, dass Sie diese 0047 nochmal kriegen, die Sie anrufen. Aber wir wünschen Ihnen, glaube ich, gemeinschaftlich... mit unseren Spatzenhirnen das allerbeste.
Er hat mich dabei angeguckt.
Nein. Ich habe jetzt uns jetzt in dem Fall wir beide, wo du natürlich nicht.
Ich habe noch eine persönliche Frage, ja. Weil ich habe in einem Podcast gehört, ich glaube im Deutschlandfunk, dass Sie noch auf der Suche sind nach einer Krankenschwester, die damals im Krankenhaus Frau Willeke,
die habe ich bis heute nicht gefunden.
Hat sich nicht gemeldet.
Genau, also darf ich das mal kurz ihren Podcast übernehmen? Also wenn jemand Eine ältere Dame, Frau Ursula Willecke oder Uschi Willecke, ganz genau weiß ich das nicht mehr, kennt in Höxter, die als Krankenschwester im Weser, in der Weser-Bergland-Klinik gearbeitet hat. Ich vermute mal, dass sie jetzt in ihren 80ern ist. Dann bitte unbedingt mir schreiben. Die war eine tolle Mutterersatz in dieser Zeit und ich würde mich sehr gern bei ihr bedanken.
Ja, finde ich gut.
Toll, großartig. Dankeschön.
Es war uns auch ein Fest, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wirklich schönes Gespräch.
Danke.
Vielen, vielen Dank. In the